HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Der nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, dazu gehörten Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Sie verübten 10 Morde, 2 Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle. Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos brachten sich im November 2011 um, als ihre Entdeckung drohte. Ihre Taten wurden in einem 5-jährigen Mammutprozess unter dem Vorsitzenden Richter Manfred Götzl aufgearbeitet. Dazu hat nun der BR ein Dokumentarhörspiel von über 10 Stunden produziert. Es wurde von allen ARD-Rundfunkanstalten Anfang dieses Jahres ausgestrahlt. Das Hörbuch kam im April auf den 1. Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste und jetzt wurde es vom Preis der deutschen Schallplattenkritik im 2. Quartal auf die Bestenliste im Bereich Wortkunst gesetzt. Dorothee Meyer-Karwig, ein Dokumentarhörspiel. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist sowas aufgebaut?
Ja, es gibt von solchen Prozessen keinen Mitschnitt, kein Protokoll der Zeugenaussagen. Das sieht die deutsche Prozessordnung einfach nicht vor. Aber es gab natürlich sehr viele Gerichtsreporter der ARD und die haben die über 430 Prozesstage dokumentiert, sozusagen mitgeschrieben. Und diese mehreren tausend Mitschriftseiten dieser ARD-Berichterstatter, die waren jetzt Grundlage für dieses sogenannte Dokumentarhörspiel. Und für die Auswahl und Bearbeitung waren beim Bayerischen Rundfunk die Chefdramaturgin des Hörspiels Katharina Agathos verantwortlich, außerdem Julian Döpp, Katja Huber und der Regisseur Ulrich Lampen.
Und wie haben Sie die vielen Protokolle angeordnet?
Also sie haben sich gegen eine einfache Chronologie entschieden, sondern den Prozess inhaltlich gegliedert und zwar nach 24 halbstündigen Kapiteln. Das heißt, jede Folge widmet sich einer relevanten Fragestellung und Themen dabei waren unter anderem natürlich die Beweisaufnahmen zu den einzelnen Taten, dann die Entwicklung der 3 NSU-Mitglieder und ihr Weg in den Untergrund und das Leben im Untergrund. Es geht aber auch um mögliche Netzwerke und Unterstützer und um die Mitangeklagten, also dazu gehört Ralf Ohleben, Holger Gerlach, André Eminger. Und bevor wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Hörspiel selbst hören, hier noch ein Ausschnitt aus dem Making-of mit einem Statement von dem Regisseur Ulrich Lampen.
Mein Name ist Ulrich Lampen, ich bin Regisseur für den Saal 101 und in der Vorbereitung, bevor wir ins Studio gegangen sind, mit den anderen dreien auch an der Manuskripterstellung beteiligt gewesen. Hörspiel klingt nach Fiktionalisierung. Der Stoff, den wir haben, ist so erschreckend unfiktional, dass man Hörspiel begreifen muss als Wahl der Mittel. Mit dem, was ich als Regisseur vermag, kann ich mit einem Schauspieler über die Interpretation eines Textes anders reden, als in der Nachrichtenredaktion bei 20 Uhr, hier ist das erste deutsche Fernsehen, mit der Tagesschau.
Tja, und jetzt hören wir mal einen Ausschnitt aus dem Dokumentarhörspiel selbst, das die Machart ganz gut zeigt. Und zwar wurden neben den nachgesprochenen Zeugenaussagen auch Aussagen der ARD-Gerichtsreporter dazwischen geschnitten, die das Gehörte einordnen.
Zeuge Josef Wilfling, Kriminalbeamter. Wir haben den Tatort abgesperrt, einen Sprengstoffspürhund eingesetzt, weil keine Tatwaffe da war. Parallel dazu eine Befragung der Anwohner durchgeführt. Erste Mitteilung kam vom Auffindungszeugen. Wir konnten dadurch die Tatzeit sehr genau eingrenzen. Bei der Untersuchung des Tatorts haben wir keine Hülsen, aber ein Stückchen Plastik von einer Plastiktüte gefunden. Möglicherweise wurden die Schüsse durch eine Plastiktüte abgegeben. Eine gezielte Hinrichtung. Wir fanden in dem Laden außer den beiden Projektilen Kaliber 7,65 keine einzige tatrelevante Spur. Ein Raubmord konnte ausgeschlossen werden. Geldbörse war da, Kasse war bestückt. Es ging nicht um Raub, sondern um ein anderes Motiv. Der Täter konnte nur durch die Vordertür hereingekommen sein, die Hintertür war mit Ware verstellt.
Zwischen dem ersten Mord der Serie im September 2000 und dem Mord am Gemüsehändler Habil Kilic in München, da liegt nicht mal ein Jahr und es liegen zwei weitere Bluttaten dazwischen. Und bei der Rekonstruktion der Morde im Gerichtssaal, da wurde dann deutlich, wie zynisch ausgedrückt, professioneller die beiden Uwes, Mundlos und Böhnhardt, wurden. Auf ihr erstes Opfer, Enver Jimcek, schossen beide Täter mit zwei Waffen. Sie schossen nicht präzise und sie schossen oft, 7 bis 9 Mal. Danach wurde dann nur noch 2 bis 3 Mal und auch sehr gezielt geschossen. Also hier verloren die Mörder ganz offenkundig die Hemmungen vor Morden. Sie wurden, banal ausgedrückt, Killer und perfektionierten das immer weiter, ließen später auch keine Patronenhülsen mehr am Tatort zurück, verwendeten auch nur noch eine Waffe, die Cesca-Pistole. Wie wir heute wissen, stand dahinter, hinter diesem Verwenden einer Waffe, auch eine Botschaft des NSU. Die Taten sollten als Serie verstanden werden. Das haben die Ermittler auch getan, aber sie zogen aus dem zunehmenden Hinrichtungscharakter der Morde, aus der Professionalisierung, die falschen Schlüsse, fühlten sich darin noch mehr in der These bestärkt, dass die Morde eben einen kriminellen Hintergrund haben müssen und zum Beispiel mit Drogen zu tun haben müssen.
Ja, das wissen wir ja lange, eigentlich viel, viel zu lange suchte die Polizei die Täter im falschen Milieu, dass es sich um rechtsradikale Anschläge handelte. Das wurde viel zu lange außer Acht gelassen.
Das war ja gerade für die Angehörigen besonders belastend, da der oder die Täter lange ja in ihrem Umkreis gesucht wurden. Inwieweit kommen die Angehörigen denn hier im Hörspiel zu Wort?
Die kommen im Rahmen der Zeugenaussagen zu Wort, alle nachgesprochen auch, zum Beispiel auch von der Schauspielerin Bibiana Beglau. Und die hören wir im folgenden Ausschnitt und dazu dann auch gleich ein Statement von ihr, dies auch aus dem Making-of.
Mein Name ist Aysche Yozgat. Ich bin die Mutter von Halit Yozgat. Mein Appell richtet sich an Frau Tschäpe. Seit 7 Jahren schlafe ich jeden Tag nur 2 Stunden. Ich habe immer gedacht, warum ist das geschehen? Denken Sie bitte immer an mich, wenn Sie sich ins Bett legen. Denken Sie bitte immer daran, dass ich nicht schlafen kann. Man muss da extremst vorsichtig sein, damit wir in der Genauigkeit bleiben. Wenn ich das zuschmiere mit irgendeinem vordergründigen Gefühl, weil es mir ja ach so schön ist, so schön traurige Geschichte. Das hat da nichts zu suchen. Das sind Akten.
Ja, und diese Emotionslosigkeit, die in solch einem Prozess ja auch notwendig ist, aber bestimmt für die Angehörigen auch ganz furchtbar zu ertragen ist, das wollten die Schauspielerinnen und Schauspieler transportieren und gerade dadurch aber auch dann die Ungeheuerlichkeit der Taten und das Leiden der Hinterbliebenen hörbar machen.
Aber darüber hinaus habe ich so das Gefühl, Thema des Hörspiels sind nicht nur die Taten, die Opfer und die Täter, sondern auch der Prozess an sich.
Ja, das ist so. Im Making-of, das man leider nicht mit in die CD-Box getan hat, sondern das nur auf der Internetseite des BR-Hörspiels zu finden ist, sagen Autoren und Regisseur mehrfach, dass sie dabei viel über die Prozessordnung gelernt hätten und dass das eben auch Thema für sie war. Das heißt, es geht ja auch um die Möglichkeiten und Grenzen des deutschen Rechtssystems. Aber natürlich erfahren wir auch viel Inhaltliches, also beispielsweise über die Sozialisation der Täter, ihre Radikalisierung, ihr Leben im Untergrund. Wir hören von den rechten Netzwerken, der Rolle des Verfassungsschutzes und eben auch von den Ermittlungspannen, aber auch von den Hoffnungen der Opferangehörigen auf Aufklärung durch den Prozess und von ihrer Enttäuschung dann am Schluss. Und einer Angehörigen soll deswegen auch das Schlusswort gehören. Martina Gedeck leiht ihr ihre Stimme.
Auszug aus dem Plädoyer von Gamze Kubaschik, Tochter von Mehmet Kubaschik. Frau Tschäpe, wenn es Ihnen irgendwann leid tut, dann antworten Sie mir. Das geht auch noch, wenn der Prozess vorbei ist. Ich habe immer noch so viele Fragen. Daran sind auch die Anklagebehörden schuld. Frau Merkel hat mir versprochen, dass alles für eine Aufklärung getan wird. An die Bundesanwaltschaft: Ich glaube nicht, dass Sie noch irgendwen anklagen werden. Für Sie ist das abgeschlossen. Aber für mich und meine Familie ist es nicht abgeschlossen. Ich hatte so viel Hoffnung, dass es nach dem Prozess Sicherheit gibt. Aber die gibt es nicht. Wir werden wahrscheinlich nie zur Ruhe finden.
Beate Tschäpe wurde dann schließlich als Mittäterin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und das Gericht stellte auch die besondere Schwere ihrer Schuld fest. Auch andere Mittäter, also beispielsweise Ralf Wohleben und André Emminger, wurden verurteilt, aber zu sehr geringen Haftstrafen.
Was ist Ihr Fazit?
Insgesamt ist es schon ein Hörspiel, das sehr weh tut, sich das alles anzuhören. Es geht um hochemotionale Ereignisse. Menschen wurden aus dem Leben gerissen und das Gericht muss dann ganz emotionslos diese Taten klären. Das geht schon sehr an die Nieren. Und es erinnert mich übrigens an das Hörspiel von Peter Weiß, die Ermittlungen Oratorium in 11 Gesängen über den Auschwitz-Prozess. Auch dieses Hörspiel von 1965 ist im Hörverlag erschienen und immer noch als Download erhältlich. Beides sind sehr wichtige Zeitdokumente, zum Beispiel jedem Geschichtslehrer, jeder Geschichtslehrerin ans Herz gelegt. In diesem Fall aber auch allen, die sich für das deutsche Rechtssystem interessieren.
Saal 101, Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess, gesprochen von Bibiana Beglau, Katja Bürkle, Martina Gedeck, Barbara Nüsse, Michael Rotschopf, Thomas Thieme und andere. Komposition Jakob Diehl und Sven Polkötter. 12 CDs, 10 Stunden und 23 Minuten, gibt's für 49 Euro bei der Hörverlag in Zusammenarbeit mit BR2 und der ARD. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der H2-Hörbuch-Bestenliste vom April und auf die Vierteljahresliste des Preises der Deutschen Schallplattenkritik.